Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der wunderschönen Runenschau. Heute wieder mit unserem Florian. Hallo Florian.
Hallo, freut mich wieder dabei zu sein.
Na, wie war deine Woche so? Erzähl.
Jo, ich habe noch ein paar Pre-Rifts gespielt. Nach dem letzten Sonntag hatten wir noch drüber geredet. Da habe ich noch zwei hinter mir. Hab natürlich noch einmal meinen Eiwan gezogen. Das heißt, ich habe von 4 Pre-Rifts dreimal Eiwan gespielt und habe dann als letztes Pre-Rift natürlich noch eine Vi bekommen. Was soll es auch anderes sein?
Ist doch voll toll, oder nicht? Also eine Vi zu spielen ist doch klasse. Kann man sich nichts Schöneres vorstellen, I guess.
Definitiv der beste Champion, den man kriegen kann.
Nicht. Ich überlege gerade, ich habe letzte Woche erzählt über meinen Pre-Rift in Saarbrücken, gell? Das war ja an dem besagt, samstags gespielt und sonntags haben wir aufgenommen. Also habe ich schon erzählt.
Ja, du hast es schon erzählt gehabt, dass du dort gespielt hast.
Okay.
Und das war aber sonntags.
Du hast recht. Ja, ich gehe in Rente. Ich bekomme schon langsam Alzheimer, um ehrlich zu sein. Aber du hast jetzt noch zwei weitere Pre-Rifts gespielt. Dann kannst du uns doch sicherlich berichten, wie diese beide für dich ausgefallen sind mit deinem wunderschönen Ivan und mit der Vi.
Ja, also man kann es
ganz einfach sagen. Willst du das sagen?
Oder ja, ich kann es sagen.
Zu schlecht, damit du das sagen möchtest.
Nee, das ist vollkommen in Ordnung. Also Ivan war wie immer ein bisschen schwierig, weil natürlich ein Tribe-Deck und bin 2-2 am Ende gegangen, war komplett fein, war nicht überwältigendes hinten dran, auch keine guten Picks gehabt. Musste mich nämlich zwischen Galio und dem Ivan entscheiden und habe sonst keine großartigen Pulls gehabt. War auch teilweise sehr schwierig, gegen andere Decks zu spielen, die dann bessere Pulls hatten. Vor allem die Masse Yis sind in den Freelies sehr, sehr stark gewesen, weil sie doch schnell auf jede EXP gekommen sind. Und da war nicht viel dahinter. Das war, ja, okay. Das war am Dienstag. Am Mittwoch bin ich dann ins zweite Pre-Release gestartet. War natürlich Hype. Ziehe eine Vi. Die Stimmung ganz leicht gedrückt. Aber ich habe die Vi ausgetauscht gegen eine LeBlanc und habe dann einfach mit einer LeBlanc gespielt, die einfach grundlegend viel, viel besser ist.
Ja, ich glaube, LeBlanc macht sogar im Pre-Rift sogar sehr viel. Man muss allerdings sehr vorsichtig sein mit seinen Handkarten, weil ich glaube, die hast du relativ schnell verbrannt am Ende des Tages dann. Wegen ihrer Fähigkeit alleine schon, aber grundsätzlich dann einfach mal einen relativ starken Body dahin zu legen und nochmal Accelerate angreifen zu können, beziehungsweise Ready angreifen zu können, zu versuchen können, zu conquern mit einem Temporary Unit, kannst du schon Spiele damit relativ gut closen, I guess. So hatte ich das Gefühl. Ich habe eine gegen eine gespielt. Die hatte natürlich versucht, die hat auch die ihre Champion Unit, die sagt, dass die Sachen temporary verlieren. Und beziehungsweise die temporary Sachen nicht aktiviert werden am Anfang des Zuges. Allerdings, ja, war das dann nicht zu gut. Weil, wie gesagt, mit Diana hast du genug Spells, um die Sachen wegzuschießen. Das war dann relativ easy. Und dann war das Thema eigentlich schon erledigt, I guess. Für ihn, stimmig? Ja, für ihn.
Ja, bei mir war es halt ein bisschen anders. Ich habe die Blau gespielt, habe auch gleichzeitig die Black Rose gezogen, das Battlefield. Heißt, ich habe dieses Handkartenabwerfproblem und wieder ein bisschen beseitigt, weil ich jedes Mal, wenn der Temporary getriggert ist, konnte ich den töten. Heißt, ich habe die Karte, die ich abgeworfen habe, wieder als Draw zurückbekommen und bin demnach auf 0 gegangen. Und habe auch gleichzeitig diesen 7-Kost, den roten Lore-Runner, oder wie er hieß, der 7-Kost, der Ganging hat, bekommen mit 7 Might. Der dann natürlich sehr, sehr stark in der Situation ist. Weil wenn du mit dem den als Temporary Ready machst und einfach ganken kannst ins andere Battlefield, sind 7 Might halt 7 Might. Und das ist nicht wenig im Pre-Rift.
Ja, also grundsätzlich brauchst du, glaube ich, bei einem Pre-Rift immer eine Deck-Game-Option, egal wie die aussieht am Ende des Tages. Weil ich glaube, das ist wie grundlegend in jedem TCG, wenn du ein Pre-Release spielst, brauchst du da Late-Game, Early-Game, Late-Game irgendwelche Optionen, sonst hast du da keine Schnitte.
Ja, da bin ich voll bei dir.
Grundsätzlich war ja diese Woche sonst noch etwas bei dir oder war da nichts mehr? Also grundsätzlich natürlich ein ganz großes Thema natürlich war am Freitag der große Release von Undicht. Dazu auf jeden Fall an alle da draußen, die schon was geöffnet haben. Wir hoffen natürlich, oder auch die jetzt noch öffnen werden, weil ich glaube, unsere Riot-Displays sind noch nicht da. Bedeutet, da auf jeden Fall, wenn ihr Glück hattet und konntet euch im Riot-Merch-Shop ein Display kaufen und weitere Produkte, dann auf jeden Fall viel Erfolg beim Öffnen. Wir hoffen, wir wünschen euch ganz, ganz, ganz viele gute Hits und natürlich die wunderbaren Signed-Karten, falls ihr Glück habt.
Das wäre natürlich ein Traum, noch eine Signed zu sehen. Unser Opening könnt ihr ja auf YouTube bestaunen, was wir alles aufgemacht haben, was wir gezogen haben. Mehr spoilere ich nicht, da müsst ihr euch schon das Video angucken. Aber ich denke, die Displays waren ganz in Ordnung.
Ja, dann können wir eigentlich auch direkt über dieses ganze wunderbare Thema sprechen. Und da wird sich ein bisschen was verändern in der absehbaren Zeit. Also einiges hat sich schon verändert für die Leute, die gegebenenfalls es schon mitbekommen haben. Jetzt am Wochenende. Es werden viele neue Sachen passieren. Und da wollen wir euch eigentlich auch eine direkt vorstellen, um ehrlich zu sein. Und zwar geht es darum, wir werden heute Abend live auf Twitch sein, ab 20 Uhr. Und wir haben das ganze Ding, wir wollen für euch, für die ganze Riftbound-Community einen, in Anführungszeichen, Stammtisch erzeugen, an dem ihr euch einfach montagsabends ins Zeit vertreiben könnt, mit uns zusammen auf live auf Twitch zu sein. Wir wollen da einfach spielen, wir wollen da zusammensitzen, wir wollen da über Decks reden, wir wollen auch mal gegebenenfalls über ein bisschen schwachsinnig reden. Und wir haben das ganze Monday Inn getauft. Das Monday Inn öffnet quasi heute Abend 20 Uhr das erste Mal die Pforten und ich glaube, wenn wir da es schaffen würden, immer mal wieder Leute dabei zu haben, die einfach Bock haben, können auch über den Podcast sprechen. Falls wir irgendwas gesagt haben, was ihr nicht so empfühlt oder nicht so empfindet, sprecht uns gerne an, das ist völlig in Ordnung, oder kommt auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Sucht es euch aus, Monday Inn startet heute, weil im Monday Inn wird nämlich nicht gejammert.
Im Inn wird geruhnt. Das ist ganz wichtig.
Wird geruhnt.
Nee, overall, wir freuen uns sehr drauf, wenn Leute dazukommen, dass wir uns einfach abends hinhocken, ein bisschen spielen, über die ganzen Decks erzählen, einfach Decks zu testen, ohne dieses Hardcore-Competitive hinten dran, wie es bei jedem ist, sondern hier kann man einfach was ausprobieren, abends gemütlich ein, zwei Runden zocken, immer wieder verschiedene Leute treffen, mit Twitch wird gestreamt, wir nehmen ein paar Matches auf und reden einfach über alles drum und dran. Und wollen einfach eine gemütliche, gemeinsame Zeit haben, so wie man es auch kennt von Stammtischen.
Das Einzige, was fehlt, ist das Spaßgetränk. Aber das könnt ihr ja natürlich hinter den Monitoren zu euch nehmen, wenn ihr das wollt.
Ja, das ist natürlich für viele ein schönes schön paar Spaßgetränke dazu. Dann wird alles ein bisschen lockerer, ein bisschen spaßiger. Da kann man auch mal Decks ausprobieren, die vielleicht nicht so stark sind. Und es macht dir noch Spaß.
Du meinst ein Garen oder sowas?
Ja.
Das, also dieses Garen-Meme, das wird nicht einfach weiter durchziehen, gell?
Ja, der ist einfach vom Design her das, was wir eigentlich machen wollten. Schlecht.
Das Lustigste ist ja tatsächlich, Garen ist eigentlich die perfekte Überleitung zu der nächsten Kategorie, die wir eigentlich ansprechen wollen. Weil ich glaube, dass auch ein Garen die schlechteste Entscheidung für Riot auf dieser Welt war. Im Thema Riftbound.
Ja, und da gebe ich dir natürlich...
Das ist nämlich sehr lustig, weil, meine Damen und Herren, wir wollen für euch eine wunderschöne neue Rubrik vorstellen. Die haben wir, weil es passiert sehr viel in dieser wunderschönen Welt, auch in der Riftbound-Welt. Und wir haben sehr oft mal das Bedürfnis, einfach sehr falsche Entscheidungen zu treffen. Und daher wollen wir euch natürlich auch die schlechteste Entscheidung der Woche präsentieren. Wie die aussehen wird, also wir haben jetzt für diese Woche kein konkretes Beispiel, außer dass der Florian an diesem wunderschönen Tag heute einen Schrank aufbauen musste, welche er für sich als schlechteste Entscheidung der Woche definiert. Aber da geht es rein um Spielfehler, die uns in der Woche passiert sind, auf eine gewisse Art und Weise, über die wir sprechen wollen. Und da fällt mir immer eine tolle Geschichte ein. Die hatte ich tatsächlich mit dem Florian zusammen. Es war sogar sehr essentiell wichtig, ne? Hätte ich im Spiel mehr gewonnen, wäre ich Topcut gewesen und so nicht.
Genau sowas.
Beispiel. Es ging um Set 1 Skirmish, der zweite in Kaiserslautern. Mein Gegner war Florian mit seinem Yasuo Und ich habe eine Annie gespielt. So, in meinem Kopf wusste ich, in meinem Kopf zu 100%, ich hatte auf meiner Hand ein Rebuke und ich hatte ein Fight or Flight. Auf meinem Feld war, ich glaube, auf meinem Feld war gar nichts tatsächlich.
Ich glaube nicht, nein.
Aber du konntest quasi, du hattest mit dem Wielder of Water quasi, wolltest du ein Battlefield von mir erobern gehen. Ich wusste, dass ich nicht, ich musste diese Karte rebuken. Allerdings saß ein junger Herr gegenüber von mir, der mich ein bisschen gebaitet hat und meinte, hey Daniel, spiel doch Fight or Flight. In meinem Kopf instant hat es direkt gerattert von wegen, ja hey, Fight or Flight ist eigentlich voll die gute Idee. So spare ich Ressourcen, muss nichts recyceln und so weiter und so fort. Und hatte instinktiv einfach gedacht, hey, das ist die richtige Entscheidung. Ich habe Fight or Flight gespielt, richtig. Dann kam nur ein dreckiges Grinsen, ich tappe zwei für meinen Yasuo und bewege meinen Wielder of Water zu dem Battlefield. Und dann ist mir die Kinnlade runtergefallen. Und ich dachte so, scheiße. Ich wusste, warum ich Rebuke spielen wollte. Ich hatte das im Kopf. Und somit habe ich das Spiel verloren. Weil er einfach dann noch weitere Punkte ahead war und ich konnte das Ganze nicht mehr aufholen. Erstens habe ich mein Fight or Flight verloren. Zweitens war das Rebuke dann absolut useless. Ja. Deswegen, meine Damen und Herren, lasst euch nicht von den Gegnern aufschwatzen, was ihr zu tun habt. Ja, aber jetzt ganz wichtig, auch den Florian ist so eine Geschichte passiert. Er hat es schon mal erwähnt, auch ich glaube in der ersten Folge unseres Podcastes. Aber erzähl doch nochmal ganz genüsslich, was war denn da passiert?
Ja, was soll man sagen? Es war Freitag, war im Regional Lille. Es war dieses Pre-Regional, das man spielen konnte. Es ist die letzte Runde, da ging es darum, ob ich Tickets kriege oder nicht. Also war schon sehr eng. Und dann steht 1-1, wir gehen ins letzte Game, ich spiele die Rek'Sai, drehe meine Arena Greatest Battlefield um, hab im Kopf ganz genau, ich muss es ansagen, dass ich es ja nicht vergesse, zieh meinen einzigen Two-Drop, denk mir, geil, leg den Two-Drop hin, passe den Turn und danach denke ich mir, oh, Moment mal, da fehlt irgendwas. Der Gegner sagt den Trigger an und mir wird eins klar. Okay, ich habe gerade komplett alles verkackt in der Situation, weil einfach ich meinen eigenen Arena Greatest Trigger im entscheidenden Game vergessen habe. Und das tat dann schon sehr weh und es hat mich dann schon, glaube ich, auch stark beeinflusst, das komplette Game, weil ich immer wieder gedacht habe, hätte ich den einen Punkt mehr, dann könnte ich jetzt ganz anders spielen. Und ich habe es nicht mehr geschafft, diesen Punkt aufzuholen. Heißt, ich habe genau eigentlich wegen dieser Sache das ganze Game hergegeben. Und es waren dann 24 Tickets, die ich sozusagen hergeschenkt habe durch diesen Fehler.
So, und grundsätzlich ist natürlich solche Rubriken, solche kleinen Geschichten zu diesen ganzen Fails der Woche, schlechteste Entscheidung der Woche, wollten es nicht Fail der Woche nennen, weil das hört man vielleicht so oft, weil ein Fail der Woche, ja, das ist so Mainstream. Wir wollten einfach vielleicht, auch wenn es viel nicht cooler klingt, die schlechteste Entscheidung der Woche, weil diese schlechte Entscheidung kann auch etwas was Privates sein. Zum Beispiel, wie gesagt, der Florian muss einen Schrank aufbauen oder wollte einen Schrank aufbauen. Aber meistens versuchen wir es natürlich auf Riftbound zu beziehen. Mal gucken, vielleicht können wir es auch so in beiden Richtungen einmal tun. Das war eine private schlechte Entscheidung von dem einen und eine spielerisch gesehene Riftbound schlechte Entscheidung von dem anderen bekommen. Aber das eine Rubrik, die wollen wir euch auf jeden Fall, die wollen wir euch geben. Und dass ihr auch einfach aus unseren Spielfehlern, die wir gemacht haben, vielleicht etwas Positives rausziehen könnt und diese dann nicht nochmal tut. Ihr seid natürlich auch sehr gerne eingeladen, diese schlechtesten Entscheidungen auch einfach an uns zu tragen und vielleicht machen wir da einfach auch einen Channel bei uns auf dem Discord. Da werde ich euch auf jeden Fall auch den Link unten in die Videobeschreibung bzw. in die Shownotes eintragen. Da könnt ihr gerne joinen. Und da könnt ihr einfach mal reinschreiben, eure schlechteste Entscheidung der Woche, beziehungsweise euer Spielfehler, den ihr gemacht habt und wo ihr denkt, ey, den muss ich euch mitteilen, weil der so doof war. Und ja, dass er vielleicht sogar Potenzial hat, hier im Podcast genannt zu werden. Ich glaube, ich habe genug darüber gesprochen, was wir mit der Rubrik vorhaben, oder?
Das denke ich auch, dass es soweit alles gut ausgearbeitet ist. Also es kann jeder seine Sachen einfach mal reinschreiben, dann ins Discord, in die Kommentare oder sonst wo. Und wenn wir was sehen, was interessant ist, wir gabeln es gern auf, wir nehmen es gern mit. Erwähnen es in der Show einmal. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Dann können wir auch so ein paar Fehler, Spielfehler oder ein paar schlechte Entscheidungen der Woche von euch mit einfließen lassen. Ansonsten, denke ich, haben wir soweit alles drüber gesprochen und wir können so langsam in die Richtung gehen mit den neuen Sachen. Heißt Unleashed, einmal ansprechen, was genau was ist und wie wir denken, wie das Ganze drumherum ist. Heißt, wie die Legends von unserer Sicht aus performen werden.
Okay, da möchte ich ganz mal kurz nochmal vor die Bresche springen, ganz kurz in den Vordergrund treten und sagen, eine Sache aus eigenem Interesse möchte ich natürlich noch mitteilen. Haltet euch den 31.05. frei, da gibt es die Road to Utrecht, den Trainingscup für alle Leute, die nach Utrecht fahren wollen. Vielleicht habt ihr Bock, online eine Runde mitzuspielen, es wird gecastet, ist live auf Twitch. Alles Weitere findet ihr auf dem Discord. Und wo diese Ideen herkommen, dann gibt es noch ein paar mehr. Seid einfach gespannt. Wir werden euch natürlich auch hier in der Ruhenschau mehr oder weniger davon berichten. Zurück zu Unleashed. Du hast es gerade schon angeteasert. Wir wollen natürlich euch... Wir haben letzte Woche schon drüber so ein bisschen gesprochen, über unser Ranking, über eine Tierliste. Wir haben viel recherchiert, wir haben viel geguckt, wir haben einiges schon gespielt, auch in dieser Woche. Wir wollen aber auch nicht einfach hingehen und eine Tierliste von irgendwo wem anders nehmen, sondern wir wollen unsere eigene quasi generieren. Da haben wir uns gedacht, zuallererst werden wir euch mal erzählen, was sind denn die ganzen neuen Legends von Unleashed? Welche gibt es? Welche Farbkombinationen haben sie? Was macht sie so gut? Was macht sie so schlecht? Und benennen dann auch in dem gleichen Atemzug gegebenenfalls auch die neuen Mechanics, die reingekommen sind, wie zum Beispiel XP-Mechanik, wie Predict, was ist XP-Mechanik, was ist Hunt und so weiter und so fort. Ich glaube, Ambush habe ich jetzt noch vergessen. Darauf wollen wir natürlich eingehen, weil das sind die drei großen neuen Änderungen oder die neuen Sachen zu Unleashed. Natürlich wollen wir euch auch ganz kurz noch was zu dem Thema Baron sagen. Was macht der Baron? Weil der bringt ja ein extra Battlefield dann noch mit. Was ist daran so gut? Und
daran
ja,
zu schlecht.
Oder daran so schlecht. Fair. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und in diesem Atemzug fangen wir doch einfach mal an. Florian, wähle deine erste Legend. Sag was dazu und wo packen wir hin? Also natürlich Tierliste für euch. S ist das Beste und dann A, B, C, D. D ist das Schlechteste.
Ja, ich nehme jetzt als erstes einfach mal den Chin raus. Virtuoso ist eine rot-blaue, also eine Fury und Mind Legend. Er selber hat die Fähigkeit, wenn du einen Spell spielst, den du bezahlst für 4, nicht nur 4 kostet, sondern mit Repeat-Kosten und allen Kosten 4 bezahlt wird, kannst du diesen banishen. Wenn du 4 Stück gebanished hast, kannst du 4 Runen channeln und eine Karte ziehen. Overall ist diese Fähigkeit meines Erachtens eine der unteren Fähigkeiten, weil es sehr lange braucht, um einfach aktiv zu werden. Und deswegen denke ich, auch wenn er an sich eine gute Farbkombination hat, siehe Kaiser, wird er einer der schlechteren Legends sein. Ich gehe davon aus, dass ich ihn wahrscheinlich sogar in D-Tier setzen würde. Weil er einfach...
So schlecht. Okay. Ja. Du setzt ihn in D. Also wir machen die Liste ja zusammen. Wir setzen die mal in D. Und am Schluss können wir nochmal darüber diskutieren, ob D vielleicht nicht doch zu schlecht war und wir setzen ihn woanders hin. Aber grundsätzlich erzähle ich ganz kurz auch was zu dem Djinn.
Ja.
Djinn ist vermutlich eine der schlechteren Legends in diesem Set. Ich bin der Meinung, nicht unbedingt ein D, sondern ich hätte ihn schon besser ins C gesetzt. Aber, wie gesagt, wir lassen das so, wie du es gesagt hast. Sprechen da wir gerne nochmal drüber. Denn die Farbkombination ist schon pretty good. Und wenn du da gegebenenfalls die ein oder andere Kombination ausspielen kannst, kannst du halt durch dem Ganzen, was er kann, in der Tat von 8 direkt auf 12 kommen und dann spielst du hinterher direkt einen Time Warp und kannst dadurch die Spiele gewinnen und so weiter und so fort. Aber das ist etwas, lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Ich sehe tatsächlich potenziell die Möglichkeit, dass Jhin nicht ein D-Tier ist. Aber Florian wollte das so und hat es jetzt gemacht. Ich gehe mal weiter mit dem nächsten. Und der nächste Legend, die nächste Legend, die ich habe, die ich mir ausgesucht habe, wähle Pike. Pike ist eine rot- und lila-farbene Legend, also Fury und Chaos, genauso wie Annie, genauso wie Draven. Jetzt ist es das große Problem, natürlich erteilt sich seinen wie heißt das eigentlich, Domain-Pool mit zwei sehr, sehr starken Legends. Aber nichtsdestotrotz haben wir durch Unleashed eine sehr, sehr starke Kombination bekommen, beziehungsweise sehr gute Units, die den mit seinem Effekt, wenn du eins bezahlst und ihn erschöpfst, darfst du eine freundliche Unit von dem Battlefield auf deine Hand zurücknehmen. Und das ist halt etwas im Sinne von, wir haben jetzt Bewitching Spirit bekommen, der sagt, wenn er ins Spiel kommt, muss der Gegner eine Handkarte abwerfen. Wir haben Karten wie zum Beispiel auch den Sharkling, dass man Sachen, also den spielst du aus, Accelerate, gehst da rein für 5 und sind auf deine Hand zurück. Ist kein potenzielles Ziel für den Gegner, weil mit einem Might ist er halt einfach zu schwach, aber wenn der immer wieder für 5 in dich reinrennt, ist er halt ein Monster. Das ist ein sehr gutes Ziel. Natürlich ist auch Mindsplitter eine Sache, der ist zwar sehr teuer zum Ausspielen, aber grundsätzlich nochmal eine Handkarte wegzunehmen, ist halt super stark. Demnach, oder alles, was irgendwie ready reinkommt, auch seine eigene Legend, die rote, wenn du da eins mehr bezahlst, kannst du den halt auch acceleraten und woanders da konkern gehen, ist grundsätzlich schon sehr stabil. Gerade mit diesem Bewitching Spirit, immer wieder Hand auf die Hand nehmen, neu ausspielen, Karte, der Gegner muss nur discarden, ist schon sehr annoying, ist schon sehr aggressiv, ist schon sehr nervig, Handkarten loswerden, Handcard-Hate, hey, discard ist absolut nicht das, was ein Spieler haben möchte. Daher würde ich ihn von meiner Seite gerne mal in A schieben, weil ich glaube, dass er sehr großes Potenzial von den Legends, wichtig, es geht natürlich nur um die Unleashed Legends, im Verhältnis davon würde Pike vermutlich vielleicht sogar ins B fallen, aber rein von Unleashed ist er auf jeden Fall A. Für mich persönlich. Gerade durch die Mechanik, die er kann.
Gebe ich dir grundsätzlich vollkommen recht. Was da natürlich noch zu erwähnen ist, ist das neue Battlefield, das er bekommen hat. Das Park Alley Bay oder wie er heißt. Wenn du noch eine zusätzlich tappst, wenn du jemanden auf die Hand nimmst, rammst du noch eine Rune. Heißt im Grunde genommen.
Oh ja, fair, dann bezahlst du quasi gar nichts. Ja, stimmt, ich vergaß. Und
also
du kriegst noch Gold.
Ja, also man kann ihn für eine getappte Rune ein Gold kriegen und auf die Hand nehmen und man tappt eine zweite Rune, um eine Rune zu rampen. Heißt, für den nächsten Turn hat man schon eine Rune mehr und man kommt dann natürlich immer weiter in diese Szene rein, dass man natürlich viel stärkere Units am Ende ausspielen kann und schneller, weil dieses Ramping kann ganz schnell gehen und wie du schon gesagt hast, der Sharpling ist sehr, sehr günstig. Auch die Bewitching sind nicht so teuer und wenn du dann sehr viel Runen generieren kannst dadurch mit diesen auf die Hand nehmen und wieder ausspielen, kann das ganz schnell zu diesem Hate kommen und dann ist der Mindsplitter am Ende doch gar nicht mehr so teuer, wie man denkt.
Wie gesagt, zweimal Mindsplitter zu bekommen ist halt absolut bonkers stark und wenn du irgendwann, also du wirst so, du hast auf jeden Fall das Potenzial, der Gegner relativ schnell alle Handkarten wegzunehmen. Außer du spielst gegen eine LeBlanc. Das ist die Überleitung, Zwinker.
Ja, genau, die wollte ich mir jetzt als nächstes sogar vornehmen. LeBlanc, ein neuer Champion, kann an sich eine sehr starke Mechanik machen. Und zwar kann sie, wenn sie Conquered oder hält, kann sie eine Handkarte abwerfen, was grundsätzlich erstmal sich nicht so gut anhört. Aber du kannst eine Reflection, also eine Kopie, eine Unit erstellen, die gerade geconquered hat oder geholdet hat. Und diese Unit ist ready und hat alle Keywords, was auch die Unit hat, die gerade auf dem Battlefield liegt. Heißt, wenn die Unit Ganking hat, hat sie Ganking. Wenn die Unit einen Defneal hat, hat sie auch einen Defneal, diese Temporary Unit. Und das macht es halt sehr, sehr stark. und die ist temporary. Heißt, man kriegt den Death-Kneel definitiv das nächste Mal. Und man kann daraus sagen, wenn man jetzt auch die neuen sieht, die neuen Karten, die rausgekommen sind, wie diesen Shark, der 4 Schaden schießt, in Kombination mit Katus, dieser wird jetzt endlich relevant. Gab ja einige Freunde wie dich, die gesagt haben, ja, Katus wird irgendwann relevant werden. Und im dritten Set ist er jetzt relevant, weil er halt einfach diese Death-Kneels nochmal auslöst. Und dadurch wird dieses Leblanc-Deck auch sehr, sehr stark, weil auch dieser Vogel, der eine Rune gibt, gibt dann auf einmal 2 Runen oder 3 Runen als Ramping mit dem Death-Kneel. Wenn du ihn kopiert hast, hast du dann auf einmal 4 oder 5 Runen gerampt in einen Zug. Und das ist natürlich schon sehr, sehr stark, was du damit machen kannst, wenn du dieses Grundaufbau hinbekommst. Und durch den Draw, weil gelbe Unit, die man ja als Champion-Unit spielt, wie ihr sagt, wenn ich in der Beginning-Phase sterbe, ziehe ich 2 Karten und nicht nur eine, hast du natürlich auch einen sehr großen Part drin, der Consistency gibt. Heißt, man muss keine Angst haben, seine Karten, seine Main-Karten nicht zu finden, weil man sehr viel Card-Draw hat. Und overall denke ich, so wie die LeBlanc ist, aktuell ist sie, denke ich, verdient im S-Tier, weil ich denke, sie ist einer der stärksten Champions, die aktuell in Unleashed rausgekommen sind. Und da würde ich sie auch definitiv hinsetzen.
Ich würde sogar fast sagen, es ist die stärkste. Also nicht nur, dass du Potenzial hast, in einem Zug einfach 5 Karten zu ziehen, mit Katus, mit dem Lab, mit der eigenen Chosen Champion, die quasi 2 ziehen lässt am Anfang des Zuges, mit Katus dann sogar 2, plus mit dem Lab eine extra, also bist du bei 5 Karten, hast du noch einen Katus mehr, noch mehr Karten. Ganz unabhängig davon, kannst du ja auch mit dem Signature Spell einfach gegnerische Units kopieren und ihn damit selbst überfahren. Was ja gar nicht unfair ist. Also natürlich spiele ich gerne, du spielst einen Elder Dragon, ist okay. Ich kopiere den Elder Dragon, brenn dich einfach selbst tot mit deinem Elder Dragon. Völlig egal. Also so gut diese Karte. LeBlanc ist absurd. Absurd, was die alles kann. Die hat immer die Möglichkeit, die hat immer Comeback-Potenzial. Sie ist ein Aggro-Deck, was im Late-Game noch immer sehr gut funktioniert, weil du grob weit gehen kannst, du kannst in die Breite gehen, du kannst nach vorne, du kannst groß werden. Suchst dir aus, du hast super viele Möglichkeiten mit LeBlanc.
Was ich noch gar nicht erwähnt habe, natürlich, ist, sie hat die Farben blau-gelb. Das habe ich gar nicht am Anfang gesagt. Und durch diese Farbenkombination, die auch schon Victor meines Erachtens hatte und auch Renata, die nicht so stark war, aber Victor war in letzter Zeit, Lux natürlich, ja, die war nicht so schlecht, die Kombination. Und du hast natürlich Zugriff auf, meines Erachtens, die stärkste blaue Unit und das ist der Watcher. Den hast du immer noch drin, den kannst du immer noch als Finisher haben. Auch wenn er vielleicht gar nicht so benötigt wird, aber ich denke, als One-Off wird er immer zu finden sein, weil ein Watcher kann halt einfach Games entscheiden.
Ja, also du hast sehr viel Removal Spell alleine auch durch den Gelbpool, um ehrlich zu sein. Ne? Wir haben Caldwick. Caldwick ist ja für dich in LeBlanc, wenn du jetzt auch sowieso mit sehr vielen Definite Triggers spielst. Basically gefundenes Fressen. Du kannst quasi einen Riptide Rex spielen, der auch Definite hat und sagt, du darfst hier Schaden schießen. Übrigens ganz egal wo. Das ist, glaube ich, auch eine Zeile aus einem Lied, glaube ich. Aber egal. Ich glaube, die sagt vielleicht irgendwas nicht so Geiles vorne dran, aber ich glaube, das war egal. Wir schweifen ab, sorry. Ja, also Call the Week, du nimmst einen Gegner was Gutes weg, du kannst eigene Riptide Rex damit zerstören und kannst dann nochmal 4 Schaden schießen. Plus, ich glaube, mit Abstand der beste Spell, den LeBlanc bekommen hat mit Unleashed, ist Sacrifice. Also Sacrifice ist so bockstark. Man muss zwar eine eigene Mighty Unit zerstören, bekommt aber dafür eine Rune wird gechannelt und du ziehst 2 Karten. Oder ziehst du eine Karte, channelst 2? Nein. Sie kostet dich 1, du ziehst 2 und channelst 1. So müsste das, glaube ich, gewesen sein.
Ja, genau. So ist es.
So. Und das ist halt super gut. Wenn du sowieso siehst, dass die Karte sterben wird, weil er dich jetzt überrennen will, dann sacrificest du den einfach und ziehst Machtsand groß. Noch einen riesen Vorteil draus. Plus, du hast den Grasp, du zerstörst eine eigene und kannst deine andere Unit stärker machen. Sie wird dann mighty. Kannst noch nur eine Karte ziehen, kannst dann Sacrifice draufspielen und so weiter und so fort. Und da du sowieso mit unendlich vielen Death-Knell-Triggers spielst, wie dem Vogel, dem Watchful Sentry, der auch nochmal Karten ziehen lässt, den Riptyrex oder die Leblore selbst, hast du da sehr viel Potenzial. Du wirst auch niemals out of units gehen, weil du spielst natürlich auch noch dazu den Glask, den, ich weiß, Alchemist, das Blablabla-Dingsbums, der im Prinzip sagt, wenn er stirbt, kannst du eine 3-Might-Unit aus deinem Friedhof, aus deinem Ablagestapel zurück aufs Battlefield holen oder auf die, ins Spiel zurück. Da hast du, oh, du hast meinen Kartus zerstört. Ich gehe mit dem da rein, mache eine Kopie, beginne des Zuges, sacrifice ich ihn. Oh, ich hole meinen Kartus zurück. Und dann hast du Kartus wieder am Start. Ja, LeBlanc, willkommen in der LeBlanc-Zeit. Und die wird uns...
Man darf aber auch eins nicht vergessen. LeBlanc bringt die ganzen Units, die sie copied, ready rein. Und das ist natürlich auch sehr stark. Sei es Mirror Image oder auch sie selber. Sie sind ready, aber da gibt es natürlich in dieser LeBlanc-Zeit ein Deck bzw. eine einzige Karte, die diese ganzen Ready-Units, die gespielt werden, countert. Und oh, die musst du auf dem Battlefield legen. Und ich glaube, du weißt schon, auf was für ein Deck das ich anspielen will.
Oh Gott, ich glaube, du hast mir schon wieder gerade meine Entscheidung weggenommen, die ich eigentlich nicht nehmen wollte, weil ich sie eigentlich dir lassen wollte. Aber der gute Florian spricht natürlich von seiner Farbkombination Chaos und Calm, wie auch immer das zusammenpasst. Ne? Ruhe und Chaos in sich, also wobei, du bist ruhig, aber hast inneres Chaos. Und genauso könnte man den Florian beschreiben, wir reden natürlich von Vexix. Vex ist ein neues Deck, welches sagt, wenn man holdet, darf man sie resten, um eine Karte, exhausten, um eine Karte zu ziehen. Relativ simpel, relativ einfacher Effekt. Du redest von deiner wunderbaren, ist es die grüne Vex?
Nein, ist die lilane Vex.
Ist die lilane Vex?
Die grüne, ja, genau. hast du letztens bei Leona ausprobiert.
Ja, wer sie gestunt. Stimmt, du hast recht. Ja, ja, korrekt, natürlich. Die lila Vex, die kostet dich 4, hat den Effekt, wenn sie an einem Battlefield liegt, kommt jede Unit Stunt rein und sie darf sich nicht bewegen. Was natürlich LeBlanc auscountert, auf eine gewisse Art und Weise. Ne, sogar eine sehr gute Art und Weise. Plus darüber hinaus, wir haben es jetzt ganz oft schon gepredigt, 4-Cost- bzw. 3-Cost-Units ohne Power-Cost-Tasten sind the way to go. Und die Vex kostet dich 4 Runen Ende. So, bedeutet, Vex spielt am Anfang einen Whatever 2-Drop, läuft aufs Battlefield und spielt dann in Turn 2 seine Vex einfach dazu. Und tada, sie hat noch Deflect, das ist natürlich auch bonkers gut. Und tada, alles, was der Gegner jetzt spielt, kommt nur noch gestunt rein, kann sich nicht bewegen. Einfach gut. So. Kommen wir kurz zurück zu Vex allgemein. Ich würde sagen, Vex allgemein, Holding Decks in Riftbound sind aktuell immer mehr im Kommen, würde ich sagen. Also die Tendenz geht natürlich stark dazu. Also Undeached versucht viele oder hat 2 beziehungsweise potenziell 3 Decks, die sehr gerne halten wollen. Eins davon ist Vex. Und Vex macht das vermutlich für mich in der Farbkombination, die sie hat, schon mit am besten. Das Ding ist, ich würde sie persönlich in ganz glatt A setzen. Nicht besser, nicht schlechter. Weil schlechtes A ist sie nicht. Sie ist, hat wirklich sehr großes Potenzial. Wie gesagt, ihre Farbkombination wird halt ein bisschen, sie steht schlechter da, als sie ist, weil ihre beste Partnerin in der Farbkombination, Irelia, so viel besser performt als sie. Aber dennoch spielt halt Vex einen ganz anderen Stil des Games. Sie will einfach halten. Sie sitzt sich ans Battlefield, stunt dich unendlich mal oder stunt häufig, nicht unendlich mal, will dich einfach bremsen und das macht sie sehr gut. Und in der Farbkombination macht das Deck, glaube ich, sehr viel Spaß. Ist auch deine Wahl, richtig? Oh, ich sehe schon. Der Junge, der hat einfach mal gedacht, sein Mikrofon zu muten, beziehungsweise er möchte einfach nicht mit euch reden.
Ja, irgendwie hat das Mikrofon gar keinen Bock gehabt, aber jetzt bin ich wieder da. Und zwar, die Vex an sich ist meine Farbkombo, hat natürlich auch sehr viel Unterstützung bekommen, was man nicht vergessen darf. Die Valmo, die jetzt natürlich veröffentlicht worden ist, ist ein sehr, sehr großes Eck, was man sagen kann. Eine 8 Kost, hat zwar 2 Powerkosten, man muss 2 recyceln, hat aber dafür 8 Might. Und man muss ganz groß drüber sagen, der Effekt vom Valmor macht's aus. Man darf einfach keinen Combat-Schaden mehr machen, wenn man nicht dieselbe Might hat wie Valmor. Und 8 Might hat man in der Regel wenig. Man greift ja eher mit mehr Units an und verteilt, anstatt mit einer großen Unit, weil man natürlich immer Angst haben muss. Vor allem, wenn man gegen Chaos spielt, dass ein Rebuke dich trifft, dass dich ein Starcross trifft oder sonst irgendwas vom neuen Set. Und da ist es halt wieder genau dieses Ding, wo diese Farbkombination halt einschlägt. Weil einerseits Chaos, also der Removal, der da ist, und andererseits Grün mit dem Buff-Spells, jetzt der Valmor und alles drum und dran, ist es halt schon eine sehr starke Kombination auch zum Halten oder natürlich auch anzugreifen. Du kannst dir auch Bände sprechen, ich habe eine Skullcrab und Valmor. Dass die zwei eine schöne Kombination sind, muss ich nicht groß drüber reden, dass man selbst mit einer Null-Might-Unit irgendwas machen kann.
Ja, fair. Du hast übrigens etwas ganz Wichtiges vergessen, weil wir wollen ja das Set kennenlernen. Was kann denn Valmor noch?
Ah, das meinst du natürlich, sorry. Es ist Ambush. Ambush ist das neue Keyword, das es gibt, das sagt, wenn du eine Unit auf dem Battlefield hast, sei es als Defense oder als Angreifer, kannst du diese Unit dazu spielen, und zwar in Reaction Time. Heißt, du gehst mit irgendeiner Unit aufs Battlefield und sagst, okay, ich schaff's nicht, oder die wird removed werden, mit einem Hidden Blade zum Beispiel, oder ein Hextech Ray oder sonst irgendwas, weil es eine kleine Unit sein sollte. Kannst du einfach deine Runen bezahlen, kannst die oben drauf legen als Reaction, und dann kann der Gegner nicht viel drumherum machen, weil es halt einfach dann wirklich als Reaction-Speak gespielt werden kann. Und das ist halt schon sehr stark, dieses Ambush. Wichtigste natürlich, man braucht immer eine Unit auf dem Battlefield, dass man Ambush spielen kann. Ansonsten geht dieses nicht. Heißt, wenn auf deinen Ambush was gegastet wird, glaube ich, geht sogar nicht mehr aus dieser Reaction. Oder wenn auf irgendeinem Spieleffekt was weggegastet wird, dann kannst du nicht mehr Ambush spielen, weil du keine Unit mehr dort hast.
Ja, ich glaube, so war das. Aber da gab es auch eine Regel dazu, dass du am Ende von einem Combat, wenn alles schon tot ist, trotzdem als Reaction noch was hinspielen kannst, ne?
Wenn solange eine Chain dran ist. Genau.
Solange also, eine Chain dran ist. Wenn Death Trigger zum Beispiel aufgeht, ne?
Ja.
Ah, so war. Okay.
Beste Beispiel ist ja zum Beispiel Lonely Poro stirbt, der Death Trigger geht auf die Chain und dann kannst du erst deinen Sonias flippen, was du hast. Weil du den Death-Mill-Trigger hast und dadurch noch den Reaction-Speed draufspielen kannst. Du kannst auch dort dann, wenn doch irgendwas lebt vor Ort, kannst du noch was draufspielen oder natürlich den neuen Rengar. Den kannst du immer irgendwo hinspielen, weil der natürlich sagt, kannst auch wohin spielen, wo kein Gegner ist. Also wo keine eigene Unit ist.
Genau, du brauchst einen Gegner, aber keine eigene Unit. Ja, deswegen, wie gesagt, A, glatt A. Übrigens, wo haben wir den Pike denn eigentlich gesetzt? Pike haben wir gesagt A, aber ist der besser oder schlechter als Vex? Was würdest du sagen?
Ich glaube persönlich, dass die Vex solider ist wie der Pike nach aktuellem Stand. Also ich würde die Vex wahrscheinlich noch über dem Pike sehen, weil einfach noch nicht diese Pike-Listen da sind, die konsistent genug sind.
Okay, gut, aber gehen wir weiter zu Lex & Legends. Wenn wir schon so hin und her spielen und die Lex & Legends quasi uns in die Schuhe schieben, bist du jetzt dran mit meiner Lieblings-Legend für dieses Set. Was, okay. Was ist denn meine Lieblings-Legend und wo würdest du die denn einordnen?
Also, dann gehen wir natürlich als erstes in der Lexis zur Poppy. Ha, ha, ha. Nee.
Alter, bist du ein Arsch.
Nein,
ja, dann geh doch zur Poppy. Dann geh doch zur Poppy. Los, mach die
Nein,
Poppy. Ich habe eh keine Worte für sie.
Ich gehe jetzt zum Scorn of the Moon, natürlich. Diana ist dein Deck. Und sie hat eines, finde ich, eine sehr, sehr starke Champion-Ability, die einfach sagt, als Reaction, tappe mich in einem Showdown und krieg eine Rune dazu. Ressourcen dazu zu bekommen, ist immer eine sehr, sehr starke Sache. Und auch mit der Farbkombination Blau-Lila, also Mind und Chaos, hat sie mit natürlich mit seinem Freund, kann man fast schon sagen, Ezreal, auch ein sehr starkes Deck hinten dran. Man sieht, wer es schon alles pilotiert hat, wer natürlich ein Fan davon ist. Man kann jetzt wieder sagen, einer der stärksten Spieler, Allen, hat natürlich mit Ezreal was gewonnen schon. Und auch Diana wird, denke ich, in diese Richtung gehen können, weil sie halt einfach Ressourcen erzeugt im Showdown. Passt natürlich mit ihrer Chosen Champion sehr, sehr stark zusammen. Heißt, die 3 kostet Diana, die sagt, wenn ich in einen Showdown gehe, zahle 1, um zu predikten. Predict ist ein neues Wort. Heißt, man schaut sich die oberste Karte einmal an und kann sie recyceln. Und danach sagt diese Diana Champion, dreh den oberste Karte um. Wenn es ein Spell ist, zieh ihn. Heißt, du kannst ihn mit der Legend zusammen verbinden und im Grunde genommen, ohne dass du wirkliche Runen einsetzen musst, einfach eine Karte for free ziehen.
Und solange es ein Spell ist.
Genau, solange es ein Spell ist. Man kann auch ein Stack-Deck ziehen und kann es dann verbinden. Das ist halt sehr, sehr stark, wenn man in diesen Showdown geht. Ein Showdown ist auch ein Non-Combat-Showdown, heißt, wenn man einfach nur Conquering geht, ist es auch ein Showdown, wo man diese Diana triggern kann. In der Farbkombination kriegt sie halt durch die neuen Spells, die kommen, sehr viel Verstärkung. Sie bekommt Eclipse, sie bekommt ihre ganzen Crescent und so weiter Strikes, was sie hat. Heißt, sehr viel Schaden schießen, sehr viel Minus-Might machen und dadurch auch viele, viele Combat-Tricks, die du spielen kannst. So wie es auch Ezreal schon gemacht hat in Spirit Forge, so geht es mit Diana weiter. Diese Farbkombination ist einfach für Combat-Tricks bekannt. Und deswegen denke ich, werde ich Diana nicht in S setzen, sondern in höchsten A. Also ich denke, S hat sie sich noch nicht verdient, das sehe ich sie noch nicht, aber rein von der Kombination und von der Möglichkeit her ist sie das stärkste A-Deck, kurz vor S.
Ha, ja, Diana ist eigentlich für mich das Deck, was Kaiser war, bevor Kaiser sich so passiv verändert hat. Also Kaiser ist sehr passiv geworden im Sinne von, du machst nicht mehr so viel, wie du am Anfang gemacht hast im Combat, sondern in deinem Main-Zug, das macht Diana im Combat. Ne? Mit Eclipse, mit den ganzen Reactions. Starcross, beste Karte des Sets in dieser Farbe. Also du gibst gegnerische Wildmoss auf die Hand und du nimmst einfach im Gegenzug für dich, ja, ich nehme mein Blundering Boro auf meine Hand.
Oder den Bewitching Spirit oder sonst irgendwas.
Oder Bewitching Spirit, was ja auch eine Sache sein kann in Diana. Ne? Wir haben kennengelernt durch den Marc, Grüße gehen raus an dich, falls du den Podcast hörst, wir lieben dich immer noch. Wir werden dich auch immer lieben. Gast ist so eine gute Karte geworden. Er hat uns auch ganz klar jetzt geklärt, warum. Weil du einfach diverse Trigger von LeBlanc unterbinden kannst. Und das ist da LeBlanc aktuell das Deck to beat ist in diesem Format, ist Gast einfach sehr stark. Und das kannst du im Prinzip for free immer spielen in Diana, weil du basically eine Ressource einfach immer mehr hast. Das ist auch immer so geil. Du bist Startspieler, spielst für 2 etwas aus und hast die Möglichkeit, immer noch irgendwas für 1 hinterher zu spielen. Ob es ein Stupefy ist, um eine Karte zu ziehen, weil du sie einfach brauchst. Oder wie auch immer das gehen soll, mit einem Sneaky Deckhand, maybe, falls es eine Sache ist, kannst du ein Stack-Deck spielen. Du kannst ein Sneaky Deckhand theoretisch gasten. Oder. Du kannst da ich in meiner Diana natürlich auch die Vex spiele, ich bin erster Spieler, oder als Second-Spieler spiele ich für 3 auch meine Champion-Unit, meine Chosen, die natürlich keine Power-Kosten hat, und kann dann in Reaktion auf das Conquer des Gegners immer noch ein Stack-Deck hinterher spielen. Und das ist absolut gut. Das gibt dir so viel Konsistenz. Ich liebe das Deck, ich mag es jetzt schon. Viele haben gefragt, warum spielst du eigentlich Ezreal? Naja, Ezreal muss immer 2 Sachen anziehen, für eine Karte zu ziehen. Und ich glaube, die Ressource mehr zu haben in Kombination deiner Chosen Champion, kann die auch potenziell mehr ziehen als der lila Ezreal. So.
Da gebe ich dir vollkommen recht in der Situation. Und deswegen bin ich auch mit der Diana ist sehr, sehr stark, hat sehr viel Potenzial und wie ich schon gesagt habe, die Combat Tricks. Du hast halt, man muss halt immer Angst haben, weil du hast immer eine Ressource mehr offen. Heißt, man muss nicht nur zählen, wie viel Runen das du am Ende offen gelassen hast. Und natürlich hat sie auch noch die lilane Diana, wenn sie gespielt wird, mit Ambush. Und wenn du was spielst, kriegt sie plus 2. Also ist sie im Grunde genommen ein teurerer Ravenbloom-Student und macht aber im Grunde genommen ähnliche Sachen. Ja, so würde ich es jetzt mal einfach sagen. Was haben wir denn als nächsten Champion für
Oh, jetzt
dich?
bin ich gespannt. Jetzt schenkt er mir irgendwie. Gib mir doch die Poppy, komm.
Nein, ich habe einen besseren Champion für dich.
Ja,
Und
schieß los.
zwar den Bashful Bloom Lilia.
Lilia Bashful Bloom. Lilia Bashful Bloom hat die Farben der Ahri, also somit Calm und Mind. Blau-Grün. Als Fähigkeit steht auf ihr drauf. Bezahle 4 Energy, tappe sie. Und dann bekommst du einen 3-Might-starken Sprite, der Temporary hat. Diese Fähigkeit kostet für jede Temporary Unit, die du besitzt, eins weniger. So. Mir wurde gesagt, ist nur für Hörensagen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich Lilia noch nicht gespielt habe, noch nicht spielen gesehen habe. Kann ich nur versuchen zu interpretieren, was das neue Set gebracht hat und was es schon gibt. Also, zuallererst haben wir Sprite Queen, die Sprites bringt. Wir haben Sprite Burst, der Sprites bringt. Wir haben die blaue Lilia, die Sprites erzeugt an einem Battlefield, an der Location, wo sie sich wegbewegt. Auch wichtig, 3 Kosten, keine Power. Ich sage das sehr oft, gell? Das ist keine Power.
Ah,
Aber ich glaube,
das ist auch sehr wichtig.
das ist, glaube ich, auch essentiell. Es ist auch übrigens schön zu sehen, wenn du sprichst, dass du einfach mit dem Kopf 2 Meter hoch musst, bis das Mikrofon erkennt, dass du redest und dann wieder runter gehst und weil du in der Schwelle bleibst. Ja, also Lilia grundsätzlich ist ein sehr, sehr krasses Aggro-Deck-Deck. Ne? Wir haben gesehen, Blau und Grün. Grün hat alleine das Potenzial, schon unendlich Sachen zu verstärken, zu besser zu machen. Wir haben mit Blau die Kombination, Sachen, gegnerische Sachen zu reduzieren von den Kosten, also von den Markt nach unten zu setzen, durch Eclipse, durch Smokescreen. Wir haben in Blau natürlich auch immer noch das Potenzial auf einen Watcher. Aber das braucht Lilia gegebenenfalls fast gar nicht. Lilias Signature Spell ist absurd. Da haben wir übrigens bei Diana gar nicht drüber gesprochen und bei Vex auch nicht. Aber Vex Signature Spell ist gar nicht so gut. Dianas ist schon viel besser. Egal. Lilias Signature Spell ist im Prinzip einfach ein absurd krasser Counterspell, einen Brünnhir auf den Defy gesetzt oder umgekehrt, einen Defy mit einem Brünnhir-Effekt zusätzlich. Du kannst etwas countern, egal wie teuer, ein Spell countern und dann darf der Gegner auch keine weiteren Spells mehr in dem Spielzug ausspielen. Somit kannst du dann ganz gut Diana zum Beispiel aushebeln. Du kannst sehr gut zum Beispiel auch Annie aushebeln, du kannst Irelia aushebeln, du kannst im Prinzip alles aushebeln, was irgendwie mit sehr vielen Combat-Tricks spielen will. Plus natürlich darüber hinaus, du hast immer die Möglichkeit, du hast immer Zugriff auf einen Sprite, der 3 stark ist für 4, was dir immer einen Tempo-Swing bringt im Verhältnis zu den anderen. Plus du hast natürlich immer mehr Sprites da liegen, weil deine Lilia dann sich bewegt. Dann hast du einen Sprite, dann kostet es nur noch 3. Dann hast du meistens auch die Sprite Queen, Sprite Burst, Sprite Mother, sucht euch aus und kannst so viele Sachen, die temporary erzeugen haben. Plus natürlich das neue Gear, was da gibt. Dieser Fountain. Ist das ein Fountain? Ich glaube, das heißt Fountain. Der dir einen Sprite erzeugt, plus dann, wenn er wieder geht, noch ein Sprite macht und somit hast du immer, also super gut. Lilia sehe ich persönlich im A-Tier, ist schon sehr schnell. Ich würde sie mal vorsichtig ans Ende der Fahnenstange von A setzen. Ich glaube, dass der Pike an sich mehr Potenzial hat, aber Lilia darf man trotzdem nicht unterschätzen. Ich glaube, die kann sehr schnell Spiele closen und zumachen. Nur leider, was mir persönlich bei ihr fehlt, ich bin mir nicht sicher, aber ich sehe, wo ist Late Game? Wo hast du Late Game-Potenzial? Das ist noch etwas, was ich nicht genau weiß, aber ich glaube, sie kann einfach das Early Game so hart dominieren und dann macht der Gegner nichts mehr. Maybe. Aber Flo, was sagst du dazu? Kannst du überhaupt was sagen?
Ja, kann ich natürlich. Grundsätzlich ist es so, dass ich genau da dir vollkommen zustimme in dieser Situation. dass Lilia ein sehr aggressives Deck ist, auch sehr viel machen kann. Und ich denke, dass es auch mit den Sprites gespielt wird. Wie du sagst, Sprite Queen, Sprite Mother und alles drum und dran. Und sie versucht sehr schnell die Games zu closen. Einfach nur darum, dass es dann auch genauso passt, dass sie das hinbekommt. Mark hat ja gesagt, er will sie sich angucken, weil er sehr viel Potenzial in ihr sieht. Auch die Farbkombination gibt natürlich sehr viel Potenzial her, weil man natürlich mit den Sprites und den ganzen Temporary drumherum laufen kann. Und man muss natürlich auch nicht so viel Angst haben, wenn diese Sprites sterben, weil wenn sie mal weg sind, sind sie weg. Entweder kriegst du sie wieder, du kannst sie anders erzeugen. Du rechnest ja teilweise gar nicht mit dem Holding, weil du ja sagst, die Sprites sterben ja vorm Holden. Heißt, du spielst einfach um dieses ganze Holding drumherum, sondern spielst nur um diese Conquers drumherum, die du ja dann relativ einfach erzeugen kannst, weil du halt sehr viel Might erzeugen, also sehr viel Might bekommst durch die ganzen Sprites, weil du dann teilweise 3 oder 4 Sprites in einen Turn machen kannst, vor allem im späteren Spielverlauf. Und dann muss der Gegner erstmal 9, 10, 12 Might, je nachdem wie viel das du hast, handeln können. Und das ist halt schon sehr oft sehr schwierig für solche Decks.
Ich meine, grundsätzlich kannst du ja, jetzt wo ich mal gerade, ich habe mir gerade immer die Karten aufgerufen, weil ich wusste zum Beispiel bis gerade eben nicht, was die Sprite Queen kann. Die ist ja not even bad, die ist ja richtig gut für das Deck. Plus Sprite Burst, du hast ja das Potenzial, wenn du Lilia noch lebt, du bewegst sie, kriegst einen Sprite, du spielst einen Sprite Burst, kriegst nochmal 2 Sprites, also hast du 3. Und dann kostet dich der Spell ja nur noch 1. Und dann kannst du für 1 nochmal einen Sprite machen, hast dadurch dann 3 Sprites erzeugt.
Ja.
Beziehungsweise 4 Sprites erzeugt, weil Lilias Effekt, aber der liegt halt da einfach und muss holden, weil er dann rested ist. Aber du hast dann einfach 4 Sprites erzeugt, was in Summe 12 Might sind.
Ja.
Für 6 Ressourcen, also für 6 Energy.
Ja, und das macht es dann wirklich sehr, sehr stark, wenn du das darum spielst, weil du dann auch schnell mal das Gegner-Battlefield clearen kannst. Und die große Downside von dir ist, du verlierst Temporary Units, was eigentlich für dich nicht so schlimm ist, weil du kriegst sie ja in der Regel immer wieder.
Was ja basically egal ist, um ehrlich zu sein, ne? Ja, so viel zu Lilia. Wie gesagt, ich würde sie auch gerne mal testen. Da ist natürlich auch unser Montagabend natürlich sehr prädestiniert dafür, um einfach mal in der gemütlichen Runde eine wunderbare Lilia auszuprobieren und zu testen. So, meine Wahl für dich. Was hast du am meisten gar keinen Bock für? Nein, ich gebe dir etwas, worauf du richtig viel Bock hast. Ist nämlich dein absoluter Lieblings-Pre-Rift-Legend des Todes. Nimm mal jetzt deinen Stein, kuschel dem ein bisschen und erzähl uns etwas über deinen wunderbaren großen Freund. Der gibt mir immer so Winnie-Boo-Vibes, Ivan. Ich weiß nicht, warum.
Ja, gebe ich dir sogar voll und ganz recht. Der Queenfather Ivan. Ihr müsst euch unbedingt noch das Vault-Opening angucken, muss ich gleich dazu sagen. Weil dann sieht man auch einen kleinen Teaser an Ivan. Ja, was soll man sagen? Ivan sagt in der Farbkombination Calm und Mind. Nee, nicht Mind. Calm und...
Was ist es denn? Buddy? Order?
Order. Die zwei Farben, Grün und Gelb, sagen wir es mal so, sind natürlich durch Asia sehr bekannt geworden. Sind nicht schlecht. Ivan selber spielt über einen kompletten Tribe. Er selber sagt schon, wenn er conquert, kann man ihn exhausten. Man darf ein Brush-Token spielen. Was ist ein Brush-Token? Ganz einfach. Es ist ein Battlefield-Token, die jetzt neu eingeführt worden sind. Es gibt aktuell 2 Stück. Einmal das Baron Pit, später dazu noch eine Kleinigkeit dazu. Und natürlich als zweites den Brush. Man legt den über ein anderes Battlefield drüber, den Brush. Deaktiviert das aktive Battlefield, das gerade drauf liegt. Und dann tritt der Brush in Kraft, der sagt, dass man von 4 Types, Dog, Cat, Bird, Poro und der 5. natürlich Ivan, kriegen eine Might mehr. Und er liegt so lange drauf, bis der Gegner es wieder conquert. Und dann sagt, er will es weghaben. Weil manche Leute wollen natürlich, wie Rengar, weil die Rengar hatte zum Beispiel den Cat-Type, der will ja das dann am liebsten liegen lassen. Und dadurch hat man sozusagen ein Holding-Deck, das man spielen will, mit Ivan, mit sehr viel kleinen Might-Units, die einfach Plus-Might kriegen, mit den Birds und allem drum und dran, die ihn dann einfach dadurch stark machen. Tribe-Decks an sich, Sea Rumble, sind overall nicht so gut, aber ich denke, Ivan ist so ein Fun-Deck. Man braucht ihn nicht zu den hohen Metatieren rechnen, es ist ein Fun-Deck. Mit Daisy, mit seinem Signature-Spell, bekommt er natürlich eine Ready-Unit, die direkt reinlaufen kann. Sie kriegt eine Kostenersparnis für jeden Tribe, den du draußen hast. Heißt, du kannst sie um 4 günstiger machen, dass du sie anstatt für 9, für 5 ausspielen kannst und 2 recyceln. Das ist an sich nicht schlecht, aber dennoch sehr teuer. Deswegen denke ich, auch wenn es mir weh tut, wird Ivan im C-Tier landen. Weil höher werde ich ihn wirklich nicht ansetzen können. Er ist nicht so stark, er macht Spaß, man kann es mal machen, aber wenn der Gegner weiß, wie deine ganzen Gameplans sind, tut er sich sehr schwer, Gegner zu überraschen.
Du wirst quasi weggealbernd.
Ja.
Ja, ich habe ihn liebevoll so getauft. Ja. Mit den ganzen Tieren, die du spielst. Wichtiger Einwand von meiner Seite aus, auch wenn es nicht mega krass relevant ist, der Brush sagt, wenn du scorest, darfst du ihn tauschen. Okay. Ja, also selbes Spiel, wenn du da hingehst, hast eine Katze dort liegen und hast geholdet, dann kannst du den tauschen, was ja auch essentiell wichtig ist, weil du kannst da die Holding-Effekte auch triggern, wie du die magst, glaubst du, oder?
Ja.
Heißt, wenn du holdest, wenn du scorest, kannst du ihn wegnehmen und kannst dann den anderen Holding-Effekt nutzen, der unter dem eigentlichen Battlefield liegt, oder?
Ja, genau so. Also ja, es muss halt zuerst das Battlefield aktiv sein. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Targon's Peak. Tyrone Speed sagt ja, wenn du Conquest, darfst du am Ende des Zuges 2 Ruhmwürde machen.
Ja.
Den triggerst du, danach triggerst du Ivan. Heißt, du handelst das so ab, dass du den Tyrone Speed mit Conquer bekommst, danach legst du einen Brush drauf. Wenn der Gegner dann Conquert, kriegt der Tyrone Speed nicht, weil er weil er den Busch Conquert. Und so kannst du halt an sich selber gute Battlefield spielen, die du aber den Gegner verwehrst. Dadurch.
Ist es aber so, wenn du hältst, bekommst du den Score-Punkt? Also zum Beispiel, wir reden von diesem, wie heißt denn diese Grove? Heißt die Grove? Wenn du hältst, ziehst du eine Karte.
Good Valley,
Kannst du das so triggern, dass du hältst und den Draw dazu bekommst?
Ja, kannst du. Also du kannst holden und danach kannst du ja, weil es ja zwei gleiche Effekte sind, die wieder stacken, so wie du sie stacken willst. Weil beides ja dann als Score oder als Holding ist. Und dann kannst du sagen, du nimmst erst den Draw, drehst es um und sagst, jetzt ist es ein Brush. Heißt, du kriegst beides dann nacheinander.
Okay. Ja, grundsätzlich meine Meinung zu Ivan, dass man den mal gehört hat. Ich finde Ivan auch ein sehr spaßiges Deck, ist ein Tribal-Deck, ne? Das ist, wie du gesagt hast, bei Rumble auch schon so eine Sache. Sind spaßig, machen Spaß. Ich finde Ivan wesentlich besser als Rumble. Aber das war es erst im Großen und Ganzen mal. Ne? Wir werden mal gucken, was die Zukunft noch für Ivan bringt mit seinen ganzen Poros und Katzen und Hunde und Vögel. Du brauchst ja noch einen Vogel, weil Vögel gibt es ja aktuell gar nicht so viel, bis auf die Tokens. Wir sehen mal, wo die Zukunft hingeht, das Ivan. Grundsätzlich super lustiges Deck, auch passend zusammen seiner Lore, zu seiner Geschichte, dass er Freund von allen Tieren ist, deswegen so Winnie-Pooh-Vibes, ne, wohnt in seinem 100-Morgen-Wald, in der Kluft irgendwo mit seiner Daisy in der Höhle, kuschelt noch ein bisschen mit dem Red und mit dem Blue Buff und geht dann mit dem Baron abends noch gemütlich ein Steak zu sich kredenzen. Nein, natürlich kein Steak, ist ja Vegetarier, weil er ist ja Freund aller Tiere.
Ja, er ist Freund aller Tiere. Ach ja, Einwand, Chicken, ja, ich habe noch ein Chicken, das man spielen kann. Ein sehr bekanntes. Asi ist nämlich ein Vogel.
Genau, du spielst ein Asi als Vogel. Ja, ist klar, fair. Ja, meistens ist der Asi selbst. Meistens ist der Ivan ja auch der Vogel, weil der Grüne sagt ja, du kannst einen Tag annehmen, wie du magst.
Genau.
Deswegen, Ivan-Spieler, nimmt auf jeden Fall einen Stift mit und ein Blatt. Ihr müsst Tags schreiben, was er ist.
Ja, dann gibt's die nächste Legend für dich. Und ich gebe dir jetzt mal eine wahrscheinlich sehr, sehr starke Legend. Und zwar die Piltover Enforcer, die Vi.
Oh, geil. Piltover Enforcer Vi. Ich liebe ja überschüssigen Schaden, meine Damen und Herren. Weil das so gut ist, dass ich jetzt schon mal direkt sage, wenn du den guten Gin auf D setzt, setze ich die auf H. Okay, also fangen wir mal grundsätzlich an. Piltover Enforcer Y. Sie ist Fury Order, also gelb-rot, Rek'Sai-Farben. Sie sagt, wenn du eroberst und 3 überscheißigen Damage gemacht hast, darfst du sie exhausten, um eine Unit ready zu machen. Ich glaube, ich muss nicht viel dazu erzählen, dass ich sie am besten genauso, wo sie bei mir jetzt liegt, nämlich ganz, ganz Ende, bevor die anderen Units, oder bevor die anderen Legends noch gezeigt werden, da liegen lasse. Weil grundsätzlich finde ich, überschüssigen Schaden zu machen in Riftbound ist so, so schlecht. Sie kann kein Punchfest nutzen, was ihr Spell eigentlich ist, um überschüssigen Schaden machen zu können. Du hast natürlich Cleave, du hast natürlich Sachen, Potenzial, um so viel überschüssigen Schaden zu machen. Aber wie viel willst du denn overextenden, für dass du eine Unit wieder ready machen kannst und einfach wieder zurückziehst?
Ja, Signature.
Ich meine, was ist denn der Signature Spell? Was macht der dann?
Der Signature Spell ist ein Signature Gear und das sind die Gauntlets, die du für 3 und ich glaube eine Power Cost ausspielen musst und dann nochmal für 3 und eine Power Cost anlegen musst. Also, ohne Power Cost ausspielen. Das heißt, du musst für 3 Runen ausspielen. Und das, was du equippen kannst, musst du nochmal 3 und eine Power Cost bezahlen. Also basically kostet das Gear 6 und eine Power Cost, um es anzulegen, dafür, dass du plus 3 Might bekommst und wenn du 3 überschüssigen Schaden gemacht hast, eine Karte ziehen kannst.
Ich bin mir nicht sicher, du hast mich nicht überzeugt. Ich lasse trotzdem da liegen. Also ganz einfach gesagt, zu viele Wenn und Abers für zu wenig am Ende des Tages. Also Garrison mit seinen 4 Units zu machen, um 2 Karten zu ziehen, ist ja einfacher, als mit der Y 3 überschüssigen Schaden zu machen und dann 2 Dinger zu ziehen.
Ja, gebe ich dir voll und ganz recht.
Warte mal. Garrison muss ja mit 4 Units conquern, um 2 Karten zu ziehen.
Ich denke, die beiden geben sich die Hand.
Ja, vermutlich geben sich. Also, wie gesagt, überschüssigen Schaden in League of Legends, ja. Wir sind im League of Legends Universum, meine Damen und Herren, aber ich meine natürlich in Riftbound, ist legit einfach nicht so gut. Demnach für mich ganz klar D-Tier. Zeigt mir, überzeugt mich von was Besserem. Das dürft ihr sehr gerne tun. Ich würde sie in D lassen. Und wer kann natürlich sagen, es gibt Tryndamere, der auch damit arbeitet. Dann scorst du sogar einen Punkt Extras. Du kannst dem Tryndamere diese Gauntlets geben, dann ist dir sogar 10. Aber Gauntlets sind zu teuer. Die Vi an sich, die Might verdoppelt, die ist sehr gut, die ist sehr lustig, die macht wahrscheinlich richtig Bock, wenn du richtig rein bezahlst an Kosten, weil du musst ja auch trotzdem 2 Energy und 1 Recycling reinbuttern, dass die sich verdoppelt. Ne, mit den Gauntlets angelegt, dann hätte die 6 theoretisch, dann würde sie auf 12 gehen, somit könntest du immer 3 verschiedenen Schaden machen. Aber der Benefit davon, um einfach eine Unit wieder ready zu machen oder Karte zu ziehen, ist es einfach nicht wert. Weil, Übergang zur nächsten Legend, ist nämlich Poppy. Die macht nämlich übrigens die erste Karte, die erste Legend, die mit der XP-Mechanik arbeitet oder will, die zieht dir für Erfahrungspunkte einfach Karten.
Ja, da gebe ich dir sogar recht, dass die für das, also da gebe ich dir recht, dass sie dafür das zieht. Die XP-Mechanik ist neu, da muss ich auch ein bisschen ausholen mit Hand und so weiter. Heißt, EXP gibt einen neuen Tracker, der sagt, dass du Level durch EXP bekommst, dass die dann langsam hochgehen und du kannst immer mehr und mehr EXP sammeln. Poppy ist die erste, die wir sehen, Mastiyi wird noch einer sein, K6, die jetzt dann alle nachkommen, was mit der EXP-Mechanik arbeiten. Je mehr EXP, das du hast, desto mehr können manche Karten machen. In Orange gibt es eine Karte, ich glaube, wenn du Level 11, also 11 EXP hast, kriegt diese Karte plus 4. Die hat schon 6 Might, wenn du sie aufspielst, plus 4. Das heißt, du hast für 6 Runen hast du eine 10 Might-Unit liegen, wenn du Level 11 erreicht hast, was sehr, sehr stark ist. An sich, Poppy hat die Farbkombination wie Fiora und wie Zed. Also eine sehr bekannte Farbkombination, die an sich nicht schlecht ist. Poppy gibt es in 2 Deckarten, die ich bis jetzt gehört habe. Eine wird eine Midrange-Variante sein, die einfach um die ganzen Midrange-Units drumherum spielt, mit Hand, mit allem drum und dran, mit Plus Might, wir haben Punch First in der Farbe und so weiter. Und die zweite Variante wird sein, natürlich Aurora. Weil Aurora momentan ja sehr, sehr großes Ding ist, vor allem in Orange dann, weil man natürlich den Elder Drake bekommt. Elder Drake, eine sehr, sehr starke Unit, ändert auch eine Regel ab in Riftbound selber. Diese Regel besagt, der Lethal Threshold vom Gegner wird auf 1 gesetzt. Heißt, du kannst einfach mit einer 2-Might-Unit 2 7-Might-Units töten, weil jeder stirbt mit einem Damage. Und das ist das, was der Elder kann, ist das, was eigentlich die gelbe Karte, die mir jetzt nicht einfällt, aber wollen haben könnte. Ja, so kann man es auch nennen. Die Victor sehr oft gespielt hat, die schon sehr oft Probleme gemacht hat. Ich denke, ihr draußen wisst
ganz genau. Imperial Decree.
Danke. Jeder weiß, um was für eine Karte, dass ich rede. Imperial Decree wollte das können, was der Elder Drake kann. Und das ist halt schon sehr, sehr stark. Poppy's Signature Spell an sich ist okay-ish, würde ich sagen. Dieser sagt nämlich aus, als Action-Spell, du bezahlst 2, recycelst 2, du darfst eine gegnerische Unit auf dem Battlefield auswählen. Und dann entscheidet der Gegner, ob er sie aufs Deck oder unters Deck legt. Natürlich, wenn du irgendwo im Endgame bist und eine Big Unit hast, kann es sein, dass der Gegner sagt, er legt sie aufs unters Deck, weil er sie nicht mehr ausspielen kann bis dorthin. Aber overall ist der Signature-Spell nicht gut, meines Erachtens. Klar, du hast ein Removal, es geht nicht auf die Hand, es geht aufs Deck oder unters Deck. Aber ich denke, man hätte mehr machen können. Aber ja, der Signature Spell soll ein bisschen an die Poppy in League of Legends erinnern, weil das ist ihre Ultimate. Sie zieht den Hammer auf und schießt den Gegner einfach weg. Entweder kurz aufgeladen, in Anführungsstrichen aufs Deck, oder lang aufgeladen, unters Deck, also sehr weit weg. Und ich denke, mit Aurora hat sie schon sehr viel Potenzial. Die Midrange-Variante habe ich noch nicht viel gesehen. Ich denke, da wird aber auch einiges gebaut werden. Und overall würde ich wahrscheinlich Poppy einfach ins B-Tier setzen. Sie ist nicht schlecht, sie hat Potenzial mit Aurora, aber ich denke, an A reicht sie nicht dran.
Ich habe leider Gottes nicht so viel zu Poppy zu sagen, außer dass die Farbkombination mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Und das ist eigentlich auch schon alles.
Ja,
wenn man jetzt... alleine von der neuen Handmechanik, dass du, wenn du hältst oder eroberst, du XP sammeln kannst in Höhe deiner Hand. Also wenn du Hand 2 hast, 2, Hand 3, 3, Hand normal, dann 1. Kannst du potenziell wirklich sehr viel Karten ziehen. Sie ist ein Holding-Deck, sie bekommt bei jedem Hold ein XP. Und du kannst eigentlich sehr gut diese XP-Generation nutzen, um einfach Karten in deiner Hand zu wieder aufzufüllen. Warum ich das gesagt habe, weil es einfach wesentlich einfacher ist im Gegensatz zu Vi. Du musst bei Vi Ö3 überschüssigen Schaden machen und XP kannst du einfach von ganz alleine bekommen bzw. erarbeiten und generieren mit super vielen Karten, die es sowieso aktuell gibt. Und das, was noch zusätzlich immer dazu kam, wir haben Challenge, wir haben Call to Glory, wir können mit Buffs arbeiten. Kann Poppy wirklich gute Sachen machen. Wir haben Zugriff zu dem Set. Die Chosen Units von Poppy finde ich jetzt beide nicht so gut, wobei ich glaube, du vermutlich dann auch wieder mit dem besagten Nicht-Power-Kosten-Poppy gehst, die quasi sagt, für 5 kostet 5, hat Deflect, ist dein Gegner 3 Punkte vom Sieg weg, werde ich ready und bekommt 3 XP mit Selbststärke von 5. Und ich glaube, das müsste dann die Champion-Unit vermutlich deiner Wahl sein. Du hast theoretisch auch Zugriff auf Elder Dragon, was aber einfach nicht funktioniert, dafür musst du aus der Aurora spielen. Ja? Und Aurora, wissen wir, ist aktuell eine große Sache in jedem Deck. Ne? Und du wirst davon nicht wegkommen, aber deswegen ja. Ich finde B okay, also ich hätte sie auch auf B gesetzt, so rein vom Gefühl her. Aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Ja, das ist doch vollkommen okay, overall. Ich denke, für dich dann die nächste Legend ist die, die dich natürlich im Opening geprägt hat. Und die gebe ich dir natürlich jetzt, den Wuju-Master.
Den Wuju-Master, Master Yi. Master Yi, Wuju-Master. Dieser wunderbare Kerl, die zweite Master Yi, Legend übrigens, was ich ein bisschen sehr schade finde, dass es so war, sagt Folgendes. Erstens, er ist natürlich in seinen altbekannten Farben mit Calm und Buddy. Calm und Buddy. Und er hat die Fähigkeit, wenn er Level 6 ist, also basiert komplett um die XP-Mechanik. Wenn er Level 6 ist, haben alle Units plus ein Might. Und wenn er Level 11 erreicht, was im Pre-Rift-Event sehr schnell passieren kann oder was allgemein sehr schnell passieren kann, entern alle Units ready. Aktuelle Sache ist ja, wenn du einmal genug XP generiert hast und du die Level 11 erreicht hast, was du auch mit der Champion-Unit sehr gut machen kannst, weil die auch Hand 2 hat und auch keine Powerkosten hat, ist der ziemlich stark. Also erreichst du Level 11, glaube ich, kannst du das Spiel fast nicht mehr verlieren, weil A, alles 1 stärker ist, B, alles jetzt ist ready. Du hast immer Accelerate. Darüber hinaus kannst du, wenn du auch Level 11 bist, deinen wunderschönen Master Yi, den Unstoppable, sein zweiter Champion Unit, basically, der sagt, für Level 3 koste ich 3 weniger, für Level 6 koste ich 4 weniger und für Level 11 koste ich sogar 6 weniger. Er selbst kostet halt 6, 12 und 13 zu recyceln. Aber mit Level 11, was du ja erreichen willst mit deinem Master Yi, kostet er noch 6 und nichts mehr zu recyceln. Und er selbst ist eine 12 starke, beziehungsweise dann 13 starke Unit, die einfach unstoppable Vollgas irgendwo hinrennt. Bis zu Level 16 geht er gar nicht mehr kaputt. Dann hast du ja, ist er bonkers. Aber auch sein Alpha Strike, der neue Signature Spell, der dazu kam, hat Master Yi schon einen sehr krassen Push gegeben, auch den alten. Den neuen sehe ich potenziell tatsächlich auf einem besseren B-Tier. A ist zu hoch, meines Erachtens. Besseres B-Tier auf jeden Fall. Über der Poppy, weil er hat größeres Potenzial. Er kann halt einfach super schnell Games closen, wenn er sehr schnell die XP generiert hat mit den neuen Karten, die er dazu bekommen hat. Plus er hat natürlich Zugriff auf die alten Sachen noch, die in der Farbkombination sehr, sehr gut sind. Und daher sage ich, Voodoo Master Yi auf B+.
Ja, gebe ich dir soweit vollkommen recht mit diesem ganzen Voodoo Master. Ich denke, mit Alpha Strike und allem drum und dran, er hat sehr viel Potenzial. Wie du auch gesagt hast, sein Unstoppable, wenn du die XP erreichst, 12 Might ist halt sehr, sehr viel, die du ready reinschicken kannst. Und dann hast du immer noch genug Runen offen, weil du ja dann schon im späteren Spielverlauf bist. Heißt, du kannst entweder andere Units dazu spielen oder hast natürlich, weil du Keim dabei hast, Puffs. Disziplin, On Guard, sonst irgendwas, hast ja alles offen, was du spielen kannst. Du kannst im Notfall noch ein Defy oder Not So Fast offen halten. Das heißt, wenn du reingehst und der Gegner will irgendwas spielen, kannst du es immer noch aufhalten, weil du immer noch Runen offen hast. Weil ich glaube, wenn dieser Fall eintritt, hast du mehr wie 6 Runen. Und das ist halt dann schon sehr, sehr stark. Ich denke, die XP-Mechanik ist noch ein bisschen zu unterschätzt, aber ich würde ihn auch wie du ins B-Tier setzen, weil ich denke, dass er dort das größte Potenzial hat.
Das Lustige ist ja tatsächlich, wenn ich jetzt mal gucke, welche zwei Legends wir noch nicht genannt haben. Das ist ja quasi schon fast, als hätten wir es geplant. Also obwohl es nicht geplant war, jetzt no joke. Es ist quasi wie Pech und Schwefel, die zwei Erzfeinde überhaupt in der Kluft. Das ist der bekannteste Duell, seitdem es League of Legends gibt und die beiden in der Kluft unterwegs sind. Und beide eigentlich vom Prinzip her genau dasselbe machen, wobei der eine so ein bisschen aus dem Busch kommt und der andere eigentlich aus der Void. Und eigentlich beides krasse, starke Assassine. Der eine will isolieren, der andere, was will eigentlich Rengar? Ich habe keine Ahnung. Also
Rengar,
also
ganz Rengar klar, ist ein Hunter.
Kha'Zix will natürlich isolieren und deswegen die Leute einfach umnetzeln, schnetzeln. Und Rengar kommt aus dem Busch und springt dich an. Ja, wir reden natürlich von Kha'Zix und Rengar. Wen möchtest du der beiden?
Ich würde, glaube ich, am liebsten.
Ja? Lass uns die einfach gleichzeitig machen, weil ich kann zu beiden nichts sagen.
Ja, können wir gerne machen. Wir können einfach mal anfangen mit Rengar. Rengar ist ja relativ einfach. Wenn du eine Unit spielst, gib eine Unit plus 1. Es muss nicht dieselbe Unit sein. Er spielt dieselben Farben wie Volibear. Das heißt Fury und Buddy. Also sehr, sehr aggressiv. Er hat mit seinem Signature Spell Drill of the Hand ein, für mich meines Erachtens, einen der stärksten Signature-Spells bekommen, weil du einfach, es steht drauf, banish a friendly unit und dann spielt der Besitzer der Karte sie auf irgendeinem Battlefield, egal was sie kosten. Was will man mehr, wenn man irgendeine Big Unit liegen hat? Übertreiben wir mal, es ist ein Elder Drake, den du gespielt hast, den kannst du banishen, kannst ihn wieder ausspielen, einfach aufs andere Battlefield und kannst das zweite Battlefield conquern. Und das finde ich halt schon grundsätzlich sehr stark. Wiederum K6, der spielt grundsätzlich ein bisschen defensiver. Der hat mal wieder dieses Keyword, when you win a combat. Das kennen wir von irgendjemand anders. Wer war das gleich noch?
Ich glaube, welcome to the League of Draven.
Ja, genau so ist es. Aber dieser hat halt, dieses Mal kriegt er ein EXP. Hört sich nicht so stark an. Ich denke aber, K6 kann das relativ gut utilizen mit dem Gain 1 EXP, weil er selber sagt, wenn du mich tappst und einen EXP ausgibst, darfst du eine Unit buffen. Er spielt Buddy und Chaos, also MF und Sivir sind die zwei Legends, die dieselben Farben spielen. Die beiden sind ja sehr Aurora-heavy. K6 hingegen spielt gar kein Aurora, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Sein Signature-Spell World Assault ist genau das, was du gesagt hast. Er will isolaten. Dieses Isolating sagt, du darfst eine eigene Unit moven, dann movest du eine gegnerische Unit, egal wohin. Und wenn beide sich auf dem Battlefield treffen, bist du der Attacker. Das willst du so oder so sein, weil du eh über diesen Assault-Pfad spielst. Heißt, dein Leader Narkastik sagt ja, er will, wenn er gegen eine Allein-Defending-Unit spielt, heißt, wenn er eine Solo-Gegner trifft, kriegst du 2 XP und er kriegt plus 2 Might und geht auf 6 Might hoch, was an sich sehr, sehr stark ist. Und dann ist natürlich K6's zweite Fähigkeit, die er hat als Legend. Du kannst 2 XP spenden und kannst eine Exhausted Unit aus dem Battlefield wieder zurückziehen. Heißt, du hast einfach einen Sicherheitsmechanismus drin, dass du deine Units immer wieder zurückbekommst und nicht auf dem Battlefield liegen lassen musst.
Ja, er ist halt ganz prädestiniert dazu. Es ist der alles andere als Holding-Type. Er will immer nur rein und dann zieht er sich wieder zurück. Also hat so ein bisschen Lucian-Vibes, weil Lucian genau das Gleiche macht. Wenn ich erober, kann ich ja einmal mich zurückziehen und so weiter. Das gibt er mir, genau diese Vibes gibt er mir auch und das will er auch tun. Er will reingehen, er will erobern und dann wieder zurück, um dann mit den ganzen, wie du schon sagtest, Assault-Sachen einfach stabil die Gegner überrennen. Rein von den Signature beziehungsweise Chosen Units finde ich Rengar persönlich sehr broken. Also Chill of the Hand hast du gerade sehr schön erklärt. Plus darüber hinaus ist der orangefarbene Buddy Rengar ja basically ein in Anführungszeichen vielleicht besserer Deadpool Predator. Zwar schwächer, weniger Kosten, aber im Prinzip dasselbe. Du kannst quasi mit Ambush an ein gegnerisches Battlefield gehen und dort direkt anfangen zu erobern. Was ich super gut finde. Also auch ein Reaktionsspeed, weil er halt Ambush hat, kannst du ihn auch im Defense-Trigger, in der Verteidigung nutzen. Aber du kannst einfach im Gegnerzug direkt gegnerische Sachen erobern. Wenn er versucht, das eine Battlefield einzunehmen, kannst du mit deinem Ränge auf das andere springen und dann Vollgas. Finde ich super geil. Ich glaube, aber allerdings muss man jetzt mal ganz kurz gestehen, der große Nachteil von Rengar ist ja seine Farbkombination, was K6 halt einfach besser hat.
Da gebe ich dir vollkommen recht in dieser Situation mit diesen Farbkombinationen. Ich denke, dass diese Fury, die er dazu bekommen hat, ihn nicht so stark macht wie die Chaos, die K6 hat. Beide teilen sich ja Buddy, was ja an sich schon glaube ich, kleine Verbundenheit darstellen sollen von den beiden. Weil beide Buddy, theoretisch könntest du sogar den Buddy Rengar in K6 spielen, wo ich ihn, glaube ich, sogar wirkungsvoll sehe in dieser Situation. Und ja, also ich mag das. Ich denke, dass K6 overall stärker ist, einfach weil er Chaos dabei hat. Er hat Zugang zu Starcross, er hat Zugang zu Rebuke, er kann dadurch seine Combats gewinnen und das willst du ja auch. Und ich denke, das macht ihn stärker wie Rengar. Overall mag ich Rengar mehr, einfach vom Lore-Type aus. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe einfach vom League of Legends Lore her habe ich mehr Sympathien für Rengar als für K6.
Naja, es ist auch eine Katze. Also muss er ja zu deinem Ivan in C und K6 machen wir einfach zu Poppy in B.
Ja, denke ich, ist das Sinnvollste.
Ich glaube, so macht das schon Sinn. Aber tatsächlich würde ich vermutlich Kha'Zix über Poppy setzen und vermutlich auch über Master Yi, also Belles Plus.
Ja, das denke ich auch, dass es so
und,
ist.
Und Rengar ist schlechter, glaube ich, als Ivern, vom Gefühl her.
Ich denke persönlich, dass Rengar ein Ticken stärker ist wie Ivern.
Okay,
ich denke, er hat mehr Zugang. So. Und ich glaube, die einzige Entscheidung, die ich jetzt ändern würde, wäre wahrscheinlich Chin, würde ich unter Ivern ins C-Tier setzen. So schlecht ist Chin nicht wie Vi, um ehrlich zu sein.
Er hat's verstanden. Yippie! Sehr gut. Dann haben wir jetzt tatsächlich einmal alle Legends aus Unleashed für euch zusammengefasst. Das hat jetzt auch wieder eine sehr lange Zeit gedauert. Abschließend wollen wir doch mal ganz kurz über unsere Tierlist durchgehen. Fangen wir mal an, von oben heran runter. S-Tier, LeBlanc, A-Tier, von vorne nach hinten, also stopp. Ich lese immer in der Reihenfolge vor, in der Reihenfolge, wie sie auch in dieses Tier setzen würden. Ne? Ganz wichtig. Korrigiere mich, falls ich da falsch liege. Ich glaube, so müsste es sein. Fangen wir nochmal an. S-Tier, LeBlanc, A-Tier, Diana, Vex, Pike, Lilia, B-Tier, Kha'Zix, Master Yi, Poppy, C-Tier, Rengar, Ivern, Jin, last but not least, D, unsere wunderbare Vi.
Ja, das Einzige, was Vi wirklich gut macht, das kann ich dir sagen, ist die
Over. Ja, basically endet auf der.
Sind die gelbe Vi, also die ist nicht zu unterschätzen. Die gelbe Vi ist ganz in Ordnung. Ich denke, dass die auch die einzige gespielte Unit sein wird vom Vi, die aktuell irgendwie was macht. Weil wenn sie angreift, dann sind eine Unit, sie wird in Leona vertreten sein. Sie wird vielleicht in manchen anderen gelben Decks vertreten sein als Technical, als Surprising Moment, weil sie einfach Ambush hat. Das Ambush haben wir schon öfters gesagt, ich denke, das macht sie auch so stark. Du greifst an, schmeißt sie mit Ambush on top dazu. Was will der Gegner machen?
Ja, nix. Ne, also Ambush ist schon eine sehr gute Mechanik. Ich finde auch die XP-Mechanik sehr interessant und sehr cool. Unleashed hat sehr viel frischen Wind reingebracht. Ich finde es nur ein bisschen schade. Wir müssen über eine Sache noch sprechen. Jetzt, wo mir es gerade einfällt, bevor ich hier erzähle. Ich wollte nämlich schon Richtung Schluss kommen, aber ich habe am Anfang was gesagt zu einem Baron Pit. Wir müssen ganz kurz den Baron erklären. Der Baron ist natürlich das Bossmonster des Sets, auch die wertvollste Karte mit seinem Ultimate-Skin, den wir bekommen haben. Und Baron Nashor sagt für 10 und 3 Chaos Recycling, ist also lila. Wenn du ihn ausspielst, darfst du einen Baron Pit Token, falls noch keins da ist, auf das Spielfeld legen. Er darf sich sogar direkt dorthin bewegen. Also er darf dort sogar hingehen und darf das erobern. Somit spielst du dann mit 3 Battlefields. Zusätzlich kann er nicht von Enemy Spells oder Abilities getroffen werden und andere alle, also der ganzen anderen Friendly Units bekommen plus 2 Might. Er selbst ist 12, also somit würde er alle anderen um 2 verbuffen und ist sehr, sehr stark. Allerdings das große Problem, wie du schon gesagt hast, das ist das Segen und der Nachteil zugleich. Also erstens mal kannst du mit Baron theoretisch, wenn du auf 7 bist, das Spiel beenden. Weil darauf kannst du, glaube ich, nicht wirklich reagieren.
Ja, wenn du genug Mighty Units, also wenn du genug Mighty Units hast, kannst du darauf reagieren, weil du spielst Baron aus, du kannst den nicht mit einem Conqueror alleine gewinnen, weil das ist ja nur ein Conqueror und kein Hold, wenn du auf 7 bist.
Ja, aber ich meine, wenn du sowieso auf einem schon gescored hast.
Ja, dann musst du aber auf allen 3 scoren dann. Weil
ah,
du
ja,
hast
ja
3 Battlefields.
Ja, stimmt. Ja, check.
Heißt, du müsstest auf beiden gescored haben und Baron ausspielen. Dann gewinnst du das Game. Heißt, zweimal holden und Baron ausspielen. Dann hast du das Game gewonnen. Weil dann hast du auf allen 3 Battlefields gescored.
Ja gut, formatisch. Also in der Regel ist es sowieso meistens so, wenn du bei 5 Punkten bist und conquerst bei beiden und gehst auf 7, dann ist sowieso meistens over. Ich glaube,
ja.
das ist Szenario, wo over ist.
Aber in der Situation ist es so, wenn du den ausspielst und hast das Baron Pit sagt dasselbe, Units können sich von egal wohin dorthin bewegen, also kriegt jede Unit overall ein Ganking on top und das ist halt sehr, sehr stark. Heißt, wenn der Gegner 2 Battlefields hat und dort viel Might liegen hat, kann der einfach beide holden, kommt an den Zug und kann alles ins Baron Pit schieben. Und wenn du da natürlich nichts machen kannst, weil Baron ja am Ende 10 kostet, heißt, du hast ja sehr viele Ressourcen dann dafür verbraucht, um den auszuspielen, kann es sein, dass der ganz schnell wieder weg ist und auf einmal gibst du den Gegner halt ein drittes Battlefield zum Conquern, was du halt nicht verhindern kannst. Und das kann halt, wie ich schon sag, Fluch und Segen zugleich sein.
Fair. Also wenn du natürlich es schaffst, den Baron zu überrennen und das Baron-Pit bleibt einfach liegen und du 3 Battlefields hast, Punkte zu generieren. Ja, fair, natürlich. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, das machen sollte man nicht tun. So, jetzt kommt natürlich das Thema, großer Thema Aurora. Ne? Aurora könnte Baron Nashor-Potenzial haben. Deswegen Aurora ist auch jetzt mittlerweile so stark geworden durch den Elder Dragon alleine. Der macht halt schon super viel aus. Plus Baron, ich glaube, Baron wird gar nicht so oft gespielt in dem Ganzen, aber den Elder Dragon halt, der macht es halt aus. Richtig? Ja. Ich weiß es gar nicht ganz genau.
Ja, also Elder Drake ist das A und O. Es wird meistens ein Baron gespielt. Wenn du ihn hittest, hittest du ihn, ja. Aber es wird halt sehr viel drumherum gespielt über den Elder Drake. Gleichzeitig dann noch aus dem ersten Set, glaube ich, ist es noch Fury of Blades. Das ist der Katarina, der Orange Spell, wo du jeden einen Schaden machst am Battlefield. Ja. Habe ich ja vorher schon erwähnt. Elder Drake gibt dann Leafy Threshold 1. Natürlich, wenn Elder Drake um Fury of Blades liegt. Viel Spaß, du clearst ein komplettes Battlefield einfach mit einer einfachen Karte. Und das macht es halt einfach so stark, das Aurora momentan. Plus die neuen Sachen, die jetzt rausgekommen sind in Purple, heißt die ganzen Lunar Boon, glaube ich, heißt, wo du eine Discardest und 2 ziehst, heißt, du kriegst für Aurora wieder diese Filteroption dazu, dass vorher das gebannte Cold Shot gemacht hat, kriegst du jetzt wieder in dieser Farbkombination. Und das macht es halt umso stärker.
Ja, und das war's jetzt auch von unserer Seite aus. Wir haben jetzt über alle Legends gesprochen. Wir haben unsere Tierliste preisgegeben. Ich hoffe, also ich bin mit unserer Tierliste eigentlich ganz zufrieden, die wir dahingestellt haben. Ich glaube, die kann sich sehen lassen. Darüber kann man natürlich gerne diskutieren. Kommt auf jeden Fall heute Abend noch vorbei bei uns ins Monday Inn. Wir würden uns mega darüber freuen. Und ich würde dir, Florian, für heute das letzte Wort ergeben. Wir sind raus, also ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Florian, the stage is yours. Denk dran, du weißt, eins musst du ganz sicher sagen. Das ist ganz wichtig und essentiell. Weil bei uns wird nicht gejammert.
Bei uns im Hinblick groomed, das ist immer ganz wichtig. Ja, danke für das letzte Wort natürlich. Wir haben heute sehr viel drüber geredet, über die Tierlisten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch sehr zufrieden mit Overall. Das Mandarin heute Abend, ich freue mich sehr drauf. Wir werden streamen, komm vorbei. Einfach über Decks, über die ganzen Karten. Vielleicht auch über unsere Tierliste reden, wenn ihr es schon gehört habt. Und ansonsten, wenn ihr noch Zeit habt, bis das Mandarin startet, guckt uns unsere Videos an. Wir haben Display Opening, wir haben ein Vault Opening auf YouTube online. Alles Overall, guckt es euch an. Es wird immer mehr kommen. Wir haben Riftbonders in wieder ein bisschen neu belebt. Wir haben das Discord zurecht gemacht. Guckt euch einfach alles an, kommt dazu und habt einfach Spaß. Und das war von meiner Seite auch das letzte Wort. Ich wünsche euch sehr viel Spaß und tschüss.